Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Ihr Teenagerkind hat sich im Zimmer verschanzt und liegt weinend im Bett. Vielleicht liegt's an Lena und Lisa, die sich von der sehr erfolgreichen Video-App TikTok abgemeldet haben, was sehr bedauerlich ist. Uns interessiert aber eher die Tatsache, dass die chinesischen TikTok-Betreiber nun auf Werbepartnersuche in Deutschland gehen. Was das für soziale Medien bedeuten könnte, darüber sprechen wir gleich. Aber wir beginnen heute natürlich mit den aktuellen Ereignissen in London. Und natürlich, es ist nicht der Brexit. Sie haben es in den Nachrichten gehört, der WikiLeaks-Mitbegründer Julian Assange ist festgenommen worden. Seit 2012 hat er sich in der Botschaft von Ecuador in London aufgehalten. Friedbert Meurer ist unser Korrespondent in London. Herr Meurer, was sind denn jetzt die Hintergründe der Festnahme?
Also der Hintergrund ist derjenige, dass die Regierung von Ecuador entschieden hat, nach 7 Jahren Julian Assange das Asyl zu entziehen. Staatspräsident Lenin Moreno hat eine Erklärung am Mittag abgegeben per Video. Darin heißt es unter anderem, Ecuadors Geduld ist aufgebraucht, das Asyl für Assange ist nicht mehr länger aufrechtzuerhalten. Er hat gegen die Konvention für diplomatisches Asyl verstoßen. Dann ist von einigen Beispielen die Rede, dass er in den elektronischen Datenverkehr der Botschaft eingebrochen sei und so weiter. Das hatte sich alles schon in den Jahren davor abgezeichnet, wie groß die Spannungen zwischen Assange und der Regierung von Ecuador geworden sind. Also jetzt wirft ihn die Regierung Ecuadors raus, hat Scotland Yard informiert und von Scotland Yard ist dann Assange gegen seinen Willen abgeholt und abtransportiert worden.
Er war oder ist das prominenteste Gesicht von WikiLeaks. Dennoch schauen wir nochmal auf die Plattform. Was hat WikiLeaks in den letzten Jahren bewirkt?
Also ich glaube schon, dass WikiLeaks sowohl die Politik als auch die Medienwelt aufgemischt hat, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Ich erinnere an die Botschaftsdepeschen der USA, die über die Plattform WikiLeaks verbreitet wurden, die das geheime Material aus dem arabischen Raum, aus dem Afghanistan-Krieg oder dann über Edward Snowden und Kooperation WikiLeaks haben wir erfahren von dem ausgeklügelten Überwachungssystem der britischen und US-Geheimdienste, die unsere elektronische Kommunikation überwachen und überprüfen. Also damit sind auch eine Reihe von großen gesellschaftlichen Diskussionen angestoßen worden. Panama Papers, nicht von WikiLeaks veröffentlicht, aber doch die Methode WikiLeaks, dass Millionen oder Abertausende von Daten von Offshore-Konten veröffentlicht wurden und dass die Diskussion Steuerparadiese, Steuerhinterziehung enorm noch einmal beflügelt hatten.
Und noch eine gesellschaftliche Diskussion, die angeschoben wurde durch den Begriff Whistleblower ins Leben gerufen. Die Frage, ob Julian Assange ein Journalist ist, der geschützt werden sollte, der auch die Rechte von Journalistinnen und Journalisten genießen sollte, oder ob er ein Aktivist ist, dem natürlich dann auch Rechte entzogen werden könnten. Wo verläuft da die Grenze?
Also Julian Assange sieht sich als Journalist, er sagt auch, und seine Anwälte argumentieren jetzt, es geht um die Pressefreiheit, die durch diese Verhaftung eingeschränkt werde. Die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus verläuft meiner Ansicht nach da, dass Journalismus die Aufgabe hat, aufzuklären und aufzudecken, aber selbst keine eigene Mission zu verfolgen. Ich habe mich einmal mit Luke Harding vom Guardian unterhalten. Luke Harding hat eng mit Julian Assange zusammengearbeitet, über ihn auch ein Buch geschrieben. Und Harding war für den Guardian jahrelang auch Korrespondent in Moskau. Er hat dann genauso unerbittlich über Moskau, über die Machenschaften der russischen Oligarchen in London berichtet. Ich glaube, da fing schon an, das Verhältnis zwischen Harding und Julian Assange auseinanderzugehen. Und dann zweiter großer Unterschied, die Methode. WikiLeaks hat mit Guardian zusammengearbeitet, New York Times oder auch mit dem Spiegel. Diese großen internationalen Zeitungen überprüfen das Material, bevor sie es veröffentlichen. WikiLeaks veröffentlicht es einfach ohne jede Rücksicht, was die Folgen sein könnten.
Julian Assange ist verhaftet worden, aus der Botschaft herausgekommen und abgeführt worden. Möglicherweise steht jetzt, das ist jetzt gerade gemeldet worden, eine Anklage seitens der USA wegen Verschwörung und auch ein Auslieferungsantrag im Raume. Wie es weitergeht, das werden Sie hier auch im Deutschlandfunk weiterverfolgen können. Danke, Friedbert Meurer. So, und jetzt eben der angekündigte quietschbunte Klang aus vergangenen Zeiten. Achtung.
Ja, ich gehe mit den Mädels noch in den Biergarten was trinken.
Ja, verrückt und schrill und mit fester Spange. 3 Millionen Abonnenten trauern, denn Lena und Lisa hören auf. Die berühmten Zwillinge, deren Musikvideos in der App TikTok nicht nur Fans, sondern auch besonders die TikTok-Bosse gefreut haben. Diese Bosse sitzen in China. TikTok gehört zur Firma ByteDance. Und während Lena und Lisa sich nun aus Erwachsenwertgründen von TikTok verabschieden, plant ByteDance die große Expansion. Wozu auch die Suche nach Werbepartnern in Deutschland gehört. Was daran problematisch ist, darüber sprechen wir gleich. Vorher aber noch mal kurz die Frage, die sich Teenies nicht, aber vielleicht ein paar andere Nicht-User stellen könnten. Was genau ist nochmal TikTok? Annika Schneider klärt auf.
Erinnern Sie sich noch an die Mini-Playback-Show? Eine ähnliche Idee steckt hinter der App TikTok, die früher Musical.ly hieß. Kinder und Jugendliche tanzen zu bekannten Pop-Hits und filmen sich dabei mit ihren Smartphones. Die Kurzvideos laden sie anschließend bei TikTok hoch, wo die Nutzer ihre Beiträge gegenseitig kommentieren können. Neben Musikclips kommt vor allem Comedy gut an, und das weltweit. Den Betreibern zufolge nutzen täglich 800 Millionen Menschen die App, darunter mehr als 4 Millionen Nutzer aus Deutschland. Damit gehört sie derzeit zu den erfolgreichsten deutschen Apps. Im Google Play Store steht TikTok auf Platz 1 der App-Charts. Zu den Nutzern zählen vor allem Kinder und Jugendliche, auch wenn die Anmeldung offiziell erst ab 13 Jahren erlaubt ist. Hinter TikTok steht der chinesische Konzern ByteDance, der mehr als 20 weitere Apps anbietet, auch außerhalb von China. Noch gilt TikTok im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken als jung und wild, weil es nur wenige professionelle Inhalte gibt. Das könnte sich bald ändern. Seit Anfang des Jahres schalten die Betreiber erste Werbeclips, unter anderem in den USA.
Und das deutet, darüber sind sich Experten einig, auf eine größer angelegte Erschließung auch des europäischen und deutschen Marktes hin. Ich habe mit Stefan Scheuer gesprochen. Er ist ehemaliger China-Korrespondent und Journalist beim Handelsblatt. Und ich habe ihn gefragt, wie er diesen Vorstoß bewertet.
Das ist eine unglaublich spannende Entwicklung, weil mit ByteDance das erste Mal eine chinesische Plattform so richtig nach Europa kommt. Was wir ja schon haben, ist, dass wir Laptops von Lenovo kaufen oder Smartphones von Huawei. Aber es ist eine völlig neue Entwicklung, dass mal eine wirkliche digitale Plattform versucht, in Europa nicht nur um Endkunden, sondern auch um Werbekunden zu werben. Und von daher wird sich an diesem Fall ByteDance auch zeigen, was mit all den anderen chinesischen Firmen, die jetzt in den Startlöchern in China sind, passieren wird, wenn die nach Europa kommen werden.
Sehen Sie denn die Ausbreitung grundsätzlich kritisch?
Ich finde, dass man das nicht pauschal sagen kann, denn es geht ja darum, wie jetzt TikTok insgesamt mit den Daten hier umgeht, wie TikTok sich auch als Unternehmen positioniert. Ich finde nicht, dass man ein Unternehmen vorverurteilen kann, nur weil es aus China kommt. Aber TikTok muss besonders sensibel mit all den Kundendaten umgehen, die es hat, denn ein großer Teil dieser Kunden sind nicht nur minderjährig, sondern besonders jung. Und wir haben beispielsweise in den USA schon den Fall gehabt, dass die US-Behörden gegen TikTok ermittelt haben, weil offensichtlich TikTok zu lax mit den Daten von unter 13-Jährigen umgegangen ist. Und in den USA hat TikTok deswegen auch schon eine Strafe zahlen müssen. Und all diese Fragen mit Datenschutz werden, glaube ich, in der Zukunft noch eine viel, viel größere Bedeutung bekommen. Und da muss erstmal ByteDance bzw. TikTok beweisen, dass sie auch gut genug mit unseren Daten umgehen, dass sie unser Vertrauen verdient haben.
Da müsste es aber dann doch auch eine rechtliche Prüfung von Seiten der Justiz in Deutschland zum Beispiel geben. Bestimmte Sicherheitsstandards, gesetzliche Standards eingehalten werden, die solche Unternehmen hier erfüllen, oder nicht?
Ja, es gibt zum einen den gesetzlichen Rahmen. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit für jeden Einzelnen als Nutzer oder als Nutzerin selbst nachzuvollziehen, wie ByteDance mit den Daten umgeht. Denn dank der Datenschutzgrundverordnung kann natürlich jeder Einzelne direkt bei der Firma anfragen, welche persönlichen Daten gespeichert sind und wie die verarbeitet werden. Das Interessante im Fall von ByteDance ist, dass sich das Unternehmen in China auch ganz anders positioniert als in Europa. In China ist es zum Beispiel so, dass sich die Firma für eine Applikation, die sie gestartet hat, mit der vor allen Dingen so Witze geteilt wurden, entschuldigen musste, weil die Behörden diese Plattform aus dem Internet genommen haben. Und der Gründer sprach dann davon, dass es ihm leid tut, dass er Kernwerte des Sozialismus gebrochen hat, weil sie eben zu vulgär von vielen dieser Witze war. Ein vergleichbares Narrativ ist in Europa völlig unvorstellbar. Deswegen habe ich so den Eindruck, dass die Firma versucht, sich international ganz anders darzustellen, als sie es in China tut.
Das heißt zum Verständnis, die Firma hätte möglicherweise ganz andere Möglichkeiten in Deutschland sich auszubreiten als in China, weil die Gesetzeslage viel entspannter ist hierzulande?
Ich glaube, dass die Gesetzgeber in Deutschland auf ganz andere Dinge schauen als die Gesetzgeber in China. Die größte Applikation, die ByteDance in China auf dem Markt hat, ist gar nicht TikTok als Videoplattform, sondern es ist eine Nachrichtenplattform. Jinri-Toutiao nennt die sich. Das ist ein Nachrichtenaggregator, der als eine Art Mischung von Google News und Huffington Post funktioniert. Und Nachrichten sind ein sehr, sehr sensibler Bereich in China, sodass dort ganz genau darauf geschaut wird, wie sind beispielsweise Nachrichten, die sich kritisch zur Regierung positionieren, können die weit verbreitet werden oder nicht. Das heißt, da ist der Angang und der Umgang mit diesem Unternehmen dann ganz andere als hier, wo wir vor allen Dingen darauf schauen, sind die Minderjährigen, die ja oft die Plattform TikTok benutzen, wird ordentlich mit deren Daten umgegangen. Das heißt, das sind zwei unterschiedliche Blickwinkel, aus der auf diese Firma geschaut wird.
Der Mutterkonzern ByteDance und die App TikTok breiten sich auf dem europäischen und deutschen Markt aus. Jetzt sollen auch Werbepartner erschlossen werden. Was das möglicherweise bedeutet, darüber habe ich mit Stefan Scheuer gesprochen. Er ist ehemaliger China-Korrespondent und Journalist beim Handelsblatt. Danke, Herr Scheuer.
Vielen, vielen Dank.
Grindel tritt zurück, Nowitzki auch und dann noch der Rücktritt der Woche, den Sie, je nachdem, wie Sie zum Genre stehen, als Erlösung von endlosen Qualen oder als schmerzvollen Stich ins Schlagerherz empfunden haben, Carmen Nebel, deren Show im ZDF abgesetzt wird. Noch schmerzvoller wäre es aber, wenn sich Arno Ozesik dieses Thema für seine Glosse entgehen lassen würde. Hat er aber nicht. Bitte, Herr Ozesik.
Eines wird wohl nie ganz klar sein, wie viele Menschen nämlich heiße Tränen in den Augen hatten, als sie erfuhren, mit Willkommen bei Carmen Nebel geht es zu Ende. Deshalb muss auch offen bleiben, wie groß der Anteil der Freudentränen war. Aber egal. Selbst wer sich umständehalber nicht bei jeder einzelnen Show mit Häppchen, Pikolöchen und Tablettenbox vor dem Fernseher gemütlich machen konnte, hatte doch immer intuitiv die Gewissheit, die Sendung von Carmen Nebel gehört, wie sonst nur, Florian Silbereisens Feste der Volksmusik und Andrea Kiewels Fernsehgarten zur musikalischen Identität Deutschlands. Diesem oft missverstandenen Land, das doch so freundlich sein kann und so glücklich. Das wird keiner leugnen, der je am Bildschirm in die strahlenden Augen Tausender sah, wenn sie mit Vicky Leandros »Ich liebe das Leben« summten. Oder wenn sie mit Heino im Taumel blanker Bejahung rhythmisch klatschend »Blau, blau, blau blüht der Enzian« sangen. Oder wenn sie, wie etwa 2014, ihre oberste Göttin anbeteten, Helene Fischer, die mit ihren tollen Liedern dem Schlager die Tür zum gehobenen Geschmack endgültig aufgestoßen hatte, jawohl. Unter dem dankenswerterweise überlieferten Video des Top-Acts notierte ein YouTuber namens Hänschen Dampf noch kürzlich, dem ganzen Schlagervolk aus der Seele sprechend, »Oh Mann, Helene und Carmen, mehr geht nicht.« Wobei unklar bleibt, inwieweit sich Hänschen Dampf von Helenes Höschenrock benebeln ließ, der am Tag der Show rätselhaft hoch oberhalb ihrer Oberschenkel schon wieder zu Ende war. Aber Gott bewahre, natürlich ist Nebels Show ein Bollwerk wider alles Unzüchtige, Ungebührliche und die garstige Unbill der Welt da draußen sowieso. Sie ist ein musikalischer Hochsicherheitstrakt für das Heile, ein öffentlich-rechtliches Elysium, kurz eine gelebte Utopie, porentief gereinigt von allem Bösen. Jeder weiß, es gibt Sendungen für Konsumenten ab dem 18., 16., dem 12. und dem 6. Lebensjahr. Willkommen bei Carmen Nebel aber garantiert im Zweifel schon dem Embryo im Uterus schöne Stunden. Trotzdem begeistert die Show de facto eher die Silberhaarigen, unter denen die Empörung über das bevorstehende Ende, also jetzt nicht ihr eigenes, sondern das der Sendung, tatsächlich am größten ist. Die Bild-Zeitung vermeldete gestern zwar keinen gelbwestenartigen Krawall, wohl aber einen Aufstand der Senioren. Und bei dem hat der Kultchorleiter Gotthilf Fischer mit würdigen 91 Jahren ein wichtiges Wörtchen mitzureden, nämlich Folgendes. Als bei mir das Ende der Sendung Straße der Lieder kam, war ich 80. Frau Nebel ist mal gerade 62. Es ist bedenklich, wenn man so jung schon zum alten Eisen gezählt wird. Bitte schön, ihr U30 und U40-Jährigen, nehmt das. Ein Gotthilf Fischer ist mit den Fischerchören vermutlich schon vor Bismarck aufgetreten. Wenn sich diese unanfechtbare Autorität für Nebel ausspricht, dann haltet ruhig mal eure Grünschnäbel und hört euch irgendwas Krankes auf Spotify an. Ach, liebe Carmen, schon vom Namen her dem Lied geboren, wie du das alles jedes Mal neu einfädelst. Da kann aus der Schlagergruft auferstehen, welcher Zombie auch immer, ob Sandra, ob Thomas Anders, ob Mary Rose, ob Matthias Reim, du begrüßt jede und jeden wie eine Erscheinung, die huldvoll vom Himmel zu uns herabsteigt. Du moderierst gar keine Sendung, nein, du moderierst eine Epiphanie nach der anderen. Wenn aber nun im nächsten Jahr wirklich das letzte Stündlein schlägt, zu dem du dir keine geringere als Verena Poth eingeladen hast, sicherlich wirst du sagen, eine besondere Frau, eine der ganz Großen, denn das sagst du immer, dann hol bitte auch den Roland Kaiser dazu. Wir müssen sicher nicht groß erklären, warum. Natürlich, damit wir uns vor dem Fernseher erheben und mit ihm und mit allen Menschen guten Herzens die unvergängliche Melodie anstimmen. Ich weiß, du wirst gehen. Ich muss dich verstehen. Lieb mich ein letztes Mal.
Arno Otzeseks Abschied von Carmen Nebel. Ich spreche zu Ihnen gerade durch ein Kondensatormikrofon, dessen technische Funktion vor ca. 100 Jahren entwickelt wurde. Hinter der Studioscheibe sitzen diverse Personen, unter anderem ein Radiotechniker. Wir beide verständigen uns per Handzeichen, wann er den nächsten Beitrag abfährt. Ist mittlerweile eine Ausnahme, wie wir hier arbeiten, denn längst geht der Radio- und auch Fernsehbetrieb in Richtung Ein-Mann- oder eine Frau Unternehmen. Home Podcaster, Auto Broadcaster und Remote Producer senden allein und schnell und flexibel, was eigentlich erst durch die benutzerfreundliche Technik und kostengünstige Apps möglich geworden ist. Auch ARD und ZDF nutzen sie immer häufiger. Was in Sachen Effizienz möglich ist und möglich sein wird, darüber informiert die weltweit größte Messe für Broadcasting in Las Vegas. Markus Schuler hat sich dort umgehört und Achtung, das Handzeichen, Beitrag ab.
Das Medium Radio spielt seine Stärken aus, wenn es schnell und lokal ist, sagt Stefan Türkei von LAVO, einem der weltweit führenden Broadcast-Unternehmen aus Rastatt im Schwarzwald. LAVO baut unter anderem Mischpulte für Radio und TV. Die Badener haben mit dem schwedischen Rundfunk jetzt ein Radiostudio entwickelt, das ganz ohne Mischpult auskommt. Es besteht nur aus einem Bildschirm, einem Touchscreen-Monitor.
Da haben wir einen sehr radikalen Wechsel der gesamten Bedienphilosophie gemacht, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt Touchscreen haben, müssen wir ja auch nicht auf die althergebrachte Weise damit umgehen. Die Leute lieben das, weil sie das Gefühl haben, ich kann das viel schneller beherrschen, ich kann das viel schneller begreifen. Das ist viel, viel näher an dem dran, was sie aus ihrem Privatleben kennen, von irgendwelchen Tablet-Apps oder so. Eigentlich ist das ganze Radiostudio, die ganze Bedienung schrumpft in einen Bildschirm zusammen. Und den kann ich mitnehmen.
Eine wichtige Entwicklung für die elektronischen Medien nennt sich Remote Production. Heißt, Fernsehsender schicken zu wichtigen Ereignissen, zum Beispiel im Sport, nur noch Journalisten und Kameras. Der Ü-Wagen und der Großteil der Technik-Crew bleibt zu Hause. Der japanische Kamerahersteller Sony bietet für seine Kameras mobile Übertragungseinheiten an. Videojournalisten können ihre Bilder direkt zum TV-Sender schicken, sagt Martin Lindsay von Sony. Nach dem Dreh können die Videodaten automatisch in die Cloud oder an den Sender übertragen werden. Dort kann sofort mit dem Schnitt begonnen werden. Das Video lässt sich natürlich auch via Social Media verteilen oder natürlich im TV senden. Der Videojournalist kann auch direkt von seiner Kamera das Bild ins Internet streamen. Wenn im Radio mit Korrespondenten gesprochen wird, dann läuft das Tonsignal über das Internet. Die großen Radiosender wie die BBC, die ARD oder NPR in den USA haben dazu eigene Voice-over-IP-Netze mit dem sogenannten SIP-Protokoll aufgebaut, über das sie ihre weltweiten Korrespondentenbüros angebunden haben. Vorteil? Beste Tonqualität in Live-Situationen via Web. Doch die SIP-Netzwerke der Broadcaster sind monolithische Inseln. Die will Kevin Leach von Inquality in Großbritannien mit seinem Dienst SIP Audio aufbrechen.
If you find yourself as a journalist in a big breaking news story, then everybody wants you. Sky News, CNN.
Wenn man als Journalist in eine breaking news story gerät, dann wollen alle Medien mit einem sprechen. Sky News, CNN, ABC, alle Networks auf der Welt. Dann wird es schwierig, weil man keine standardisierte Plattform hat. SIP Audio ermöglicht genau das. Man kann sich ohne Komplikationen zu anderen Broadcastern verbinden. Die vielleicht spannendste Idee kommt von Bionics, einem Startup aus Großbritannien. Gründer Dan McQuillan sagt, abgefilmtes Radio ist langweilig. Besser, Radio, das seine Höhepunkte auf Twitter und Facebook verteilt. Das System schneidet auf Video eine Radiosendung mit, filmt die Studiogäste ganz ohne Kamerapersonal und es misst danach die Resonanz auf Twitter und Facebook und empfiehlt dann den Radiomachern Highlight-Videoclips zum Weiterverteilen auf Facebook. Dan McQuillan von Bionics.
A long time ago, radio stations tried visualizing radio by streaming the whole show on their website, but no one wants to watch.
Lange Zeit haben Radiosender ihre Sendungen einfach als Videosignal gestreamt, aber keiner will Radio schauen. Doch das Teilen bestimmter Inhalte ist spannend. Die Menschen reagieren emotional auf das Radio. Sie lachen oder sie weinen. Und das wollen sie eben mit ihren Freunden teilen. Und genau danach suchen sie auch auf YouTube und Google.
Markus Schuler war in Las Vegas und hat sich auf der Broadcasting-Messe umgehört. Die Verhaftung von Julian Assange haben wir eben schon besprochen und natürlich auch die Frage, ob er Journalist ist und entsprechende Rechte genießen sollte. Andreas Stopp ist im Studio. Ein Thema, was sich anbietet für Medias Res Dialog.
Daraus leiten sich interessante und spannende Fragen ab und Sie, meine Damen und Herren, sind eingeladen, Ihre Meinung dazu zu geben. Wir haben das ja gerade im Gespräch, das Sie, Herr Wellendorf, mit unserem Korrespondenten in London, Friedbert Meurer, geführt haben. Diese WikiLeaks-Veröffentlichungen haben Politik und Medienwelt aufgemischt, große gesellschaftliche Diskussionen ausgelöst durch eben die Veröffentlichung dieser als geheim eingestuften Dokumente. Also die Frage, die sich daraus ableiten lässt, ist dieser Assange eigentlich ein Journalist, der geschützt werden sollte, oder ein Aktivist, so hat es Friedbert Meurer gerade genannt.
Der interessengeleitet ist.
Ja, und deswegen zur Rechenschaft gezogen werden kann. Welcher Meinung also sind Sie? Wird die Pressefreiheit durch diese Verhaftung eingeschränkt? Sollten für Veröffentlichungen auf WikiLeaks ähnliche Schutzmechanismen gelten wie für journalistische Publikationen in anderen Medien? Das ist meine Frage. Sie können ab sofort auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Hier kommt die Nummer 0221 345 3451 und das ist auch dieselbe Nummer, die morgen ab 15.35 Uhr dann live gilt. Wir haben auch eine Mailadresse.
Für die bin ich zuständig, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Mailen Sie ab jetzt. Dankeschön.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Dirk Herrmann. Ich bin Redakteur bei der Fellbacher Zeitung. Unsere Schlagzeile für morgen lautet: Blaue Remswellen weisen bald den Radweg. Dabei geht es darum, dass am 10. Mai hier im Remstal die Remstal-Gartenschau beginnt. Und in diesem Zusammenhang gibt es auch einen Radweg, der jetzt gerade aufgepäppelt wird und beispielsweise auch Remswellen bekommt. Das sind so blaue Linien auf der Straße, die dort aufgepinselt werden. Und daneben noch eine Kilometerangabe, damit man weiß, jetzt hat man die Hälfte oder vielleicht auch die gesamten 80 Kilometer, wenn man am Ziel angelangt ist, erreicht.
Interessant. Bleiben Sie dran, wenn Sie Interesse an Literatur haben. Der Büchermarkt gleich im Anschluss mit Dina Netz. Und morgen, wie angekündigt, Medias Res im Dialog. Einmal noch die Mailadresse mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Mailen Sie ab jetzt oder rufen Sie an. Das war es von uns. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.